Hallo, es freut uns natürlich sehr, dass Sie in Ihrem dicht gedrängten Programm sich können Zeit nehmen, um hierher zu kommen auf Wilchingen. Was heisst das ganz konkret, von Kreuzlingen auf Wilchingen kommen, für Sie mit Ihrer Beeinträchtigung?
Grundsätzlich ist es mal, geschätzter Herr Hallauer, nichts Besonderes. Weil die Reise von Kreuzlingen auf Wilchingen geht für mich genau gleich lang wie für jeden anderen auch. Das ist vielleicht etwas, was man sich manchmal immer wieder mal bewusst sein muss. Natürlich braucht es aber eine Organisation dahinter. Und das ist das, was Sie vermutlich meinen.
Genau.
Ich musste schauen, dass ich rechtzeitig bereit bin. Ich durfte auf die Unterstützung von meinem Wegbegleiter in den letzten 3-4 Jahren, Thomas Spierig, erzählen. Er ist Chauffeur, Freund und Berater, gerade alles in einem heute, in letzter Zeit sehr oft. Also das heisst, ich muss einfach gut vorbereitet sein, muss wissen, wenn ich wo mache und wie ich es mache. Und das ist etwas, wo ja, Außenstehende wird glaubt, das ist ein Aufwand oder das ist etwas, was negativ ist. Ich muss gerade sagen, das ist etwas, was eher für mich positiv ist. Je mehr und je besser ich mich selber organisiere und mein Leben organisiere, desto mehr kann ich machen. Also desto offener wird für mich das Leben.
Danke vielmals. Ich glaube, wir werden noch im Hauptteil noch viel mehr erfahren von all den Sachen, die vielleicht ein bisschen anders sind wie bei uns in Ihrem Alltag. Noch weiter ganz kurz als ein Einblick bei Ihres Engagement als Nationalrat. Sie haben jetzt die erste Legislaturperiode hinter sich. Was ist Ihres schönstes Erlebnis? Was ist vielleicht auch das Schwierigste gewesen, was Sie in dieser Zeit bis jetzt im Nationalrat erlebt haben?
Also das schönste Erlebnis ist eigentlich für mich, dass ich spüre, dass ich nicht trotz meiner Behinderung, sondern gerade mit meiner Behinderung und der Art, wie ich lebe und mich politisch engagiere, akzeptiert bin und wahrgenommen werde. Und ich habe mir die spezielle Situation, dass ich nicht vom Rednerpult reden tue, meine Worte halte, sondern dass ich ihn mit einem sogenannten Sonderfall oder Speziallösung eben vorne im Kreis reden tue. Und am Anfang bin ich mir nicht so ganz sicher gewesen, ob dann trotzdem die gleiche Aufmerksamkeit da ist. Und ich darf die Erfahrung immer wieder machen, die Leute hören sogar besser zu, was im Nationalrat ja gerade für etwas heisst. Oder
okay, etwas vom Schwierigsten.
Schwierig ist natürlich die Position, die man als Mensch mit einer Behinderung hat. Man will sich einbringen zu diesem Thema, aber man will nicht auf das reduziert werden. Und die Medien haben am Anfang doch immer das Deutsch gesagt, Geschiss gehabt, um meine Person. Und da ist man aber wirklich sehr viel und sehr stark nur um das Thema Behinderung gegangen. Und ich möchte als Politiker akzeptiert sein. Nicht als Mensch mit einer Behinderung. Natürlich bin ich da und das gehört zu meinem Leben, das ist klar. Aber die Aussagen, die ich im Bundeshaus mache, die mache ich als Politiker.
Und das ist doch immer wieder eine Herausforderung auch, oder?
Es hat verbessert, aber die Medien, bis die einmal gewisse Sachen begriffen haben, geht es sehr langsam.
Grundsätzlich gehe ich davon aus, die Arbeit, die Sie als Nationalrat tun und die Stimmung im Nationalrat oder im Parlament, die ist sehr ernst und pflichtbewusst. Ich habe eine kurze Videosequenz mitgebracht, wo es zeigt, dass es kann vorkommen, dass von lauter Ernst das fast wieder lustig wird. Wir schauen das miteinander. Wir zwei sind die Einzigen, die es nicht sehen, aber wir hören es.
In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich zum Beispiel Bündnerfleisch.
Herr Loch, kommt das öfters vor im Bundeshaus und wie gehen Sie um mit dieser Diskrepanz von fast übertriebener Gesetzgebung und hier und da, wo man fast mal lachen darüber?
Ich bin glücklich, ich war noch nie in dieser Situation. Es ist natürlich so, die Themen, die wir behandeln, sind sehr komplex. Und ich staune manchmal, wie gewisse Kolleginnen und Kollegen dann noch das Kunststück schaffen, es noch komplizierter zu erklären. Das ist eigentlich schade, weil selbst im Parlament finde ich, sollte man so reden, dass man es versteht. Das Fachchinesisch da ist für Fachleute da und dort, wo es dann auch wirklich umgesetzt wird, ist es klar. Aber ja, ich glaube, der Bundesrat Merz ist über die Situation selber irgendwo gestolpert und da kann es gehen, aber zeigt ja irgendwo auch, dass es noch menschlich ist und da finde ich auch noch toll, dass so etwas eben auch passieren kann. Aber grundsätzlich sollte man neigen dazu, wenn man redet, dass man da authentisch, ehrlich macht und nicht zu kompliziert. Also, weniger ist manchmal auch mehr.
Aber es ist nicht an der Tagesordnung, die Situation.
Nein,
nicht. Sind wir froh. Damit wir sie noch etwas besser kennenlernen, erlaube ich es mir, 6 Behauptungen Ihnen zu unterstellen. Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit, um Ja und eine Begründung zu sagen oder Nein und eine Begründung. Die erste Behauptung, die fand ich nicht ganz einfach, aber der Kanton Thurgau ist schöner als der Kanton Schaffhausen. Sie haben die Eingangskontrolle gemacht.
Ja auch wieder heim. Ich kann wirklich bestätigen, ich habe sehr gute freundschaftliche Beziehungen zum Kanton Schaffhausen. Ich bin ja noch Präsident von der Bäumfirma Thurgau Schaffhausen, also wir haben ein Doppelmandat. Also ich bewege mich damit nicht in völlig fremden Feldern. Ich finde es ja wichtig, dass wir, also unsere Region Nordostschweiz, so zwei herausragende Kantone hat, oder? Wo also die Naturschönheit, wir arbeiten gut zusammen, wir ticken auch ähnlich. Wir haben beide etwas zu bieten. Dass das die Schweiz nicht immer so wahrnimmt, ist schade. Auf der einen Seite. Die andere Punkte, wo ich gar nicht so unglücklich bin, wir brauchen nicht hunderttausende Touristen. Natürlich es ist schön, wenn wir uns präsentieren und da unterhalten. Nein, es ist auf uns schön. Auch schön.
Also eine leicht politisch angehauchte Antwort. Sie wollen die ganze Zeit. Zum Wahlkampf, der aktuell läuft in den USA, denken und sagen Sie sich, die spinnen die Amis.
Ja, da haben Sie recht.
Ohne Begründung. Gut. Behauptung Nummer 3. Die SBB ist für Rollstuhlfahrer sensationell eingerichtet.
Die SBB macht sehr viel, dass für uns Reisen möglich ist. Wir sind inzwischen auch immer in guten Gesprächen, um das weiterzuentwickeln. Ich finde ja, die SBB macht grundsätzlich einen guten Job. Wir haben auch einen Zugbegleiter unter uns, den ich regelmäßig treffe. Herzlichen Dank auch diesen Leuten, auch den Leuten, die mir immer wieder helfen, Rollstühle und ausladen. Und herzlichen Dank für das Engagement.
Schön, hören wir gern. Sie haben aufgrund von Ihrer Beeinträchtigung einfacher als Nationalrat wie andere Nationalräte oder Politiker.
Einfacher würde ich nicht sagen, aber es ist mir möglich, mich heute so zu äußern, wie ich das möchte. Und es wird auch aufgenommen und wahrgenommen. Ich kann mir aber auch trotzdem nicht erlauben, irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Und das ist auch wichtig. Also ich nehme meine Aufgabe ernst, ich würde aber auch ernst genommen werden. Teilweise mag es sogar sein, dass ich durch meine Lebenssituation heute, aber da habe ich mir auch erarbeiten, in einzelnen Situationen eine gewisse Anführungszeichen Narrenfreiheit habe, weil ich eben wirklich ehrlich kann sagen, was ich denke.
Und Ehrlichkeit soll vor Höflichkeit kommen, haben wir vorher miteinander diskutiert. Es ist einfacher, CVP-Nationalrat zu sein als SVP-Nationalrat.
Wieso?
Deshalb ist es nicht einfacher.
Also ich glaube, als CVP-Politikerin in Schaffhausen hätte es schwerer, aber auch als SVP-Politiker.
Kann sein. In Thurgau?
Wir haben eine starke SVP und die Partei vertritt die Anliegen von vielen Leuten. Und das ist etwas, wo der anderen Partei auch denken geben, dass man halt doch breiter schaut und verschiedene Sachen auch aufnimmt und ernst nimmt.
Okay. Die letzte Behauptung. Sie würden einen 1. August-Anspruch einer Familienfeier vorziehen.
Ein 1. August-Anspruch ist eine Familienfeier.
Okay, gut. Das ist eine schöne Antwort. Danke für euch. Das wäre ein erstes Kennenlernen von Herrn Loh. Wir machen jetzt gerade nochmal eine kurze Pause. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Nachschenken oder allenfalls aufheben, wenn etwas fehlt auf dem Tisch. Wir machen nachher wieder weiter. Zum Wohl miteinander. Übrigens gibt es auch noch Weisswein, der kommt jetzt gerade auf den Tisch.
Abschaffung von der Heiratsstrafe. Da ist klar, da würde jetzt von mir als CVP-Politiker erwarten, dass sie angenommen wird. Ich habe zwar ja gestimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich angenommen wird am Schluss. Gotthardröhre könnte ich mir immer noch vorstellen, knappes Jahr geben, aber auch kein glanzvolles. Das finde ich ganz schwierige Frage. Und, ich muss sagen, das ist für uns, die relativ weit weg vom Geschütz sind, ist es auch schwierig einzuschätzen, ganz genau. Also, wir hören einmal von diesen Staus, aber es ist halt auch weiter weg von uns.
Staus?
Ja, nein, das ist mir schon klar. Nein, aber einfach zum... Ja. Das ist auch klar. Dann, die Initiative von der Jusso, die hat gar keine Chance. Ja.
Gut, danke vielmals. Dann ich habe ein Bild dabei, wo Sie, ich glaube, in der Tätigkeit vom Nationalrat, also in Bern, am Mittagessen sind. Eigentlich so ein bisschen kaum vorstellbar, was Sie alles können, trotz Ihrer Beeinträchtigung. wie stark sind Sie denn wirklich eingeschränkt oder respektive wo brauchen Sie gleich im Alltag immer wieder Hilfe? Wo fängt das an und wo sind Sie total autonom und selbstständig?
Da muss man vielleicht die zwei Teile beantworten. Das eine ist, wenn Sie auch Ihre Frage formulieren, ja, Ihrem Leben Todesbehinderung, ich versuche einen ganz anderen Denkansatz zu wählen, oder das klingt mir auch. Ich sage immer, mein Leben ist sicher eine besondere Lebenssituation mit ganz vielen täglichen Herausforderungen, aber es ist nicht ein Leben trotz Behinderung, also wo ich jeden Tag der Behinderung und auch dem Leben trotzen tue, sondern es ist ein Leben mit Behinderung. Also ich habe ja, also für mich klar den Weg können gehen und spüre jeden Tag, wie wichtig das ist für mich. Ich lebe mit dieser Behinderung. Ich tue mich anpassen, ich versuche, das klingt vielleicht ein bisschen salopp, aber das Beste daraus herauszuholen. Ich will leben und ich denke, es ist mir auch gelungen, in meinem Leben etwas zu bewegen. Zu bewegen will ich mich aber auch selber bewegen tue. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich also aus dem rausgekommen bin, wo man könnte haben, dass ich, auch das, ich hadere nicht mit dem Leben, ich hadere auch nicht mit der Behinderung. Ich würde nicht so weit gehen, einfach zu sagen, dass man eine Behinderung kann akzeptieren, weil das ist so etwas Abschliessendes. Aber ich lebe mit der Behinderung, ich habe sie angenommen. Alles eine Herausforderung, das muss ich nochmal sagen. Und das geht dann im zweiten Teil von Ihrer Frage rein. Ich habe da sehr viel Abhängigkeit im Leben. Also, das ist unbestritten. Und vor dieser Realität verschliesse ich mich nicht. Das geht auch gar nicht. Ich brauche am Morgen zum Anliegen, zum Duschen, brauche ich Unterstützung. Oder wenn ich in die Toilette gehe, muss, brauche ich Unterstützung. Ich bin im täglichen Umeinanderreisen oder auf Bernreisen habe ich einen Elektrorollstuhl, der mir sehr viel Mobilität erlaubt, der mir erlaubt, aktiv an dem Leben teilzunehmen, aktiv das Leben zu gestalten. Und das ist natürlich extrem wertvoll. Aber das ist auch ein innerer Entscheid, wo man dann irgendwo treffen muss, mit den Möglichkeiten, die man hat, irgendwo. Ja, das alles zusammengesetzt. Also einerseits das Bewusstsein, dass man Unterstützung braucht, das auch können anzunehmen, die Hilfe. Das ist auch ein Prozess, wo mir inzwischen sehr leicht fällt. Also Hilfe annehmen heisst ja auch sehr oft im Alltag, Hilfe anzufordern oder jemanden zu fragen um Hilfe. Wobei das klingt viel verkrampfter, wie es tatsächlich ist. Also, wenn ich jetzt hier am Tisch hocke und Sie fragen, könnte ich mir ein bisschen Mineralwasser reinschenken, dann ist das für die keine grosse Tat oder das ist nicht eine grosse Verpflichtung, die Sie da eingehen. Aber mir hilft das schon. Ist aber etwas, was für mich sehr viel mit Zwischenmenschlichem zu tun hat, also überhaupt auch, wissen Sie, immer wieder zu Wort zu nehmen, was braucht der andere, wie kann ich ihn auch unterstützen, das sind nicht immer grosse Sachen. In den Sachen, die bedeutender sind. Das ist klar, zum Beispiel in einer Familiengemeinschaft, wenn es darum geht, dass sie zu einem Kind mit einem Handicap, mit einer Beeinträchtigung, wie schwach auch immer, stehen können und die Aufgabe, die unendliche Aufgabe annehmen, das ist dann schon etwas Größeres. Aber ja, man muss lernen, ja, auch wenn ein Bedürfnis, das man braucht, anzumelden und klar zu kommunizieren.
Ganz kurz vielleicht noch organisatorisch Ihren Alltag. Sie wohnen autonom, selbstständig in einer Wohnung und können das extern organisieren? Oder wie haben Sie das?
Ich habe eine Familie, die mich unterstützt, aber ich habe auch andere Leute, die ich angestellt habe, teilweise. Wenn ich zum Beispiel den Alltag sehe bei mir jetzt selber, vielleicht 40% bin ich in Bern, so, dort habe ich eine private Spitex, wo am Morgen und am Abend kommt. Und wenn ich im Bundeshaus bin, habe ich dort Leute, die mich unterstützen. es muss alles einfach eine gewisse Struktur drin haben, oder? Vieles, wenn man so als spontan anschaut, ist schwieriger. Aber auch da bringt man meistens an.
Gute Planung wird sehr wahrscheinlich sehr viel helfen, nehme ich an.
Ja, ich bringe dann gerne mal immer wirklich das Beispiel, ich werde hier auf der Frage konfrontiert, ja, Sie haben ja eine Einschränkung in der Mobilität, macht das Leben nicht viel schwieriger. Dann versuche ich immer den Leuten eine Tatung, also es gibt ja zwei Formen von Mobilität. Das eine ist, wo man sich bewegen kann, ja, tatsächlich, bis ich ins Auto eingestiegen bin, mag es länger gehen, bis man Rollstuhl in den Zug rein transportiert, mag es länger gehen. Aber es gibt auch die geistige Mobilität. Also, ganz simples Beispiel, ich kann mich orientieren, wenn ich da jetzt bin, ich weiß, wann ich will, ich weiß, wie ich vorgehe, ich kann Fahrpläne schnell abrufen, ich kann das schnell und das und kann einfach, ja, für mich selber auch immer ja, quasi wie herausfordert, ich möchte auch die elektronischen Hilfsmittel vernünftig und gut und schnell können einsetzen. Wenn ich das alles schaffe, dann habe ich ein hohes Maß an geistiger Mobilität, wo für mich vermutlich in meiner Situation viel, viel wichtiger ist.
Ihre Beeinträchtigung, oder vielleicht haben Sie es schon gehört, Sie reden hier und da von Behinderung. Sie haben ja gesagt, dass Sie mit beidem leben können. Offiziell wäre Beeinträchtigung. Ich denke, uns allen hilft es, wenn man auch mal auf Behinderung reden und Sie nehmen uns das nicht übel. Die Beeinträchtigung hat einen Grund, und zwar das ist ein Arzneimittel. Wie viel haben Ihre Eltern damals vor der Geburt schon davon gewusst?
Man muss auch bewusst sein, ich bin inzwischen 54 Jahre alt, also bin 1962 auf die Welt gekommen. Da hat man die ganzen pränatalen Untersuchungen, wie man sie heute hat, gar noch nicht kennt und noch nicht kann. Also kein Ultraschalltest, geschweige denn von irgendwelchen Bluttests oder weiss ich, das ist alles ein Fremdwort gewesen. Das hat schon Erfolg gehabt, ja, dass ich mit dieser Lebenssituation völlig unvorbereitet für meine Eltern und auch den Hausarzt habe mit der Behinderung.
Wäre, wenn das ein Thema gewesen wäre für Ihre Eltern, die Untersuchung oder allenfalls auch das Thema Abtreibung, Diskussion gewesen oder ein Thema gewesen?
Das ist natürlich schwierig im Nachhinein zu sagen, weil man ist auch gesellschaftliche Umfeld dort anders gewesen. Ich glaube, früher war man natürlich auch viel mehr noch bereit gewesen, auch etwas anzunehmen im Leben. Situationen, also bereit, man musste annehmen, oder? Man hat die Möglichkeit nicht gehabt. Ich kann nur so weit gehen, ich gehe davon aus, und das ist ja der Titel vom heutigen von der Einladung gewesen, ich gehe davon aus, dass man meine Eltern mit dem Bild von mir, Gesundheitsbild von mir, sicher zur Abtreibung geraten hat. Und da ist etwas, wo ich heute weiss, dass das schade wäre.
Das sind wir uns alle einig. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wann ist für Sie persönlich bewusst worden, dass Sie eine Beeinträchtigung haben? In welchem Alter?
Ja, das ist natürlich dann so richtig Kindergartenalter. Ja, das war schon früher noch bei einzelnen Situationen. Ist einem da so wie prozessweise bewusst worden. Das ist ja nicht einfach das Datum, so jetzt habe ich es gewusst. Oder? Ja, aber wenn einfach die anderen Kinder sind, Gefängnis machen oder dieses machen, das tut weh. Das wird man auch. Oder eben im Winter, der Maitl Schneebälle nachwerfen. So. Das ist nicht gegangen, ja. Gut, heute wäre es auch gar nicht mit dem Schnee mehr, aber.
Es gibt ja auch anders, wo man den Meinung kann.
Nein, ich möchte einfach, es sind einfach normale Sachen, oder? Und ja, das nimmt man dann immer mehr wahr. Ich habe wunderbare Eltern, die glücklich von uns noch leben. Und haben einen 4 Jahre älteren Bruder, wo wir ein wahnsinnig gutes soziales Umfeld geboten haben, wo mich angenommen mit meiner Behinderung. Ich habe sie auch angenommen, Familie. Aber es hat so einfach funktioniert und ist für mich darum auch etwas, wo ich wirklich aus Überzeugung kann sagen, das Familienumfeld ist so extrem wichtig. Da steckt so viel drin und wir müssen einfach verdammt aufpassen, dass wir in unserer Gesellschaft bei allem positiven Denken für Offenheit und Weise, dass man die Wurzeln, die Werte von der Familie nicht einfach so preisgeben in einer, ja, ich will nicht von einer Gleichgültigkeit reden, aber einfach, dass man da nicht einfach nur preisgeben. Das ist mir schon wichtig. Ich habe erfahren, also was es bedeutet, in einer Familie zu leben, wo man für mich da ist, aber wo ich auch wirklich gelernt habe, nachher für die Familie da zu sein. Da mag jetzt für dich ja, übertrieben sein, wenn ich sage, ich bin für die Familie da, aber ja, ich habe meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten können entwickeln. Tue ich bis heute und jetzt immer wieder auch für meine Familie einsetzen. Und das ist, etwas, ist auch ein gutes Gefühl. Also gerade auch mit einer, was hat sie gesagt, gegen Einschränkung? Beeinträchtigung? Ich kann leben und ich kann gut leben und kann mich engagieren. Ich kann täglich auch meinen Mann stellen. Ich habe kein Handy gegeben.
Schön. Gleich hat, nehme ich an, auf ihrem Lebensweg nach dem Schneeball, wo ich gegangen ist, andere Sachen gegeben, wo sie haben müssen feststellen, das geht nicht. Sport, ich weiß nicht, im Teenageralter, Gespräche mit Freundinnen, wie ich, sind so Entwicklungen. Was hat sie da besonders getroffen? Was war besonders hart? Was ist alles auf dieser Liste? Oder stelle ich mir das auch noch wieder vor?
Nein, das ist natürlich schon auch ein Teil von der Realität. Ich weiß, ich habe einmal ein Interview führen mit jemandem von der Schweizer Illustrierten, aber eben, das ist 40 Jahre her. Und dann habe ich von dem Moll, das ist ein guter Gespräch und so weiter. Und dann sehe ich die Zeitung oder die Zeitschrift, das ist doch noch groß im Titel, tanzen würde ich gerne. Da habe ich wirklich in meinem Nebensatz gesagt, tanzen würde ich gerne mal in eine Disco mit anderen und so weiter. Es war offensichtlich eben doch etwas gewesen, wo mir ja, eine Phase gefehlt hat, oder wo halt auch die Beziehung zu anderen schwieriger gemacht hat. Ich habe sehr viele Menschen, wo ich befreundet bin und ein gutes Verhältnis habe. Aber es hat sich wirklich weitergezogen. Ich habe in dem Sinne so das Glück von einer Partnerschaft, wie ich mir das auch gewünscht hätte oder vorgestellt habe, habe ich nicht können erfahren. Wenn man mir dann einmal sagt, ja weißt, heute ist jede zweite Ehe geschieden und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das ist für mich kein Argument, um mit dem können sagen, aber es ist ein ganz gutes Thema, das ich anspreche, weil etwas, was mein Leben entscheidend prägt hat, ist auch das Aushalten. Also Schwierigkeiten auszuhalten, schwierige Momente auszuhalten, hat mich sehr viel weitergebracht. Also ja, auch mal an Grenzen zu stoßen und die müssen wahrzunehmen, zu denen, ich sage, ja, dein Leben hat jetzt diese Grenzen. Es gibt aber andere Punkte, da würde ich, wenn Sie noch zwei Minuten gehen, von etwas Ihnen erzählen, wo mich selber einer sind, bis heute immer wieder fasziniert. Thema Sport ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ich habe als Bub immer Gelegenheit habe, mit meinem Bruder an Sportveranstaltungen zu gehen. Er ist ein sehr aktiver Sportler. Ich bin schon früher mitgegangen, wenn er einmal shooten ist mit seinen Kollegen. Und ich war einfach immer dabei und ein Teil davon war oder ein Teil davon geworden. Und das ist etwas, was für mich sehr, sehr wertvoll war. Also nicht ausgegrenzt sein. Und ich habe auch gar nicht die Chance, mich selber auszugrenzen. Das ist auch wichtig. Ich war auf dem Sportplatz dabei gewesen. Was hat man mit mir gemacht? Christian war Schiedsrichter gewesen, oder? Gut, könnte man sagen, ja, logisch, dass er nachher zu der CVP kommt, oder? Aber, nein, es hat dann eben, eben Fußball. Dann hat man mir dann auch mal so eine Brillerpfeife gegeben. Wirklich, und es war interessant, also das ist respektiert worden, wenn ich einen Entscheid getroffen habe. Natürlich, ich versuche fair, gerecht, alles. Ja, und dann, das sind auch so Momente, wo ich, ja, du kannst Teil haben. Also man gibt dir deine Aufgabe, du hast deine Möglichkeit, ein Teil davon zu sein. Später, es sind jetzt gut 40 Jahre her, habe ich dann die Möglichkeit, meinen ersten Zeitungsbericht zu schreiben, von einem Handballspiel. Ausgerechnet Handball, ich wohl nie, weil ich keine Hände habe, nie Handball gespielt habe. Ich bin seit 40 Jahren mit dem Handballsport sehr eng verbunden, bis heute noch. Ist vielleicht auch gar nicht so zufällig alles. Auf jeden Fall, durch die Affinität zum Sport hat sich bei mir irgendwann einmal dann so mit 10, 12 wirklich der Wunsch herauskristallisiert, ich möchte Sportreporter werden. Das war der Hauptgrund. Viele unter Ihnen können sich vielleicht noch erinnern, es war ja Anfang 70er Jahre, Ende 60er Jahre, ist der Karl Erdner hat die Skirennen moderiert und so weiter. Ich war faszinierend von diesen Reportagen, wie viel Herzblut und Begeisterung er einmal am Mikrofon fast brüllt hat vor Freude und so. Und dann ach, das ist gut. Also, gut, dann gucke ich mit dem zu meinen Eltern. Oder? Wie gehen meine Eltern mit dem um und mit mir? Und sagen, aber Christian, das ist eine relativ schwierige Vorstellung, der Wunsch, oder? Weil die Umsetzung ist zu selber Zeit unvorstellbar. Da muss man ganz klar sagen. Heute haben wir eine viel mobilere Gesellschaft. Also heute könnt ihr problemlos an einen Schneesportort anreisen. Ich habe heute andere Hilfsmittel, elektronische Hilfsmittel. Mit dem iPad haben sie, also wenn man es kann, schnell einen Brief geschrieben oder kann sich irgendwo eingeben, eine Aufnahme machen. Es hat dann wirklich etwa 20, 25 Jahre Schritt um Schritt gebraucht. Ich habe den Wunsch oder den Glauben daran nie aufgegeben. Aber meine Eltern haben gesagt, schau dir, dass du gute Ausbildung hast, dass du Möglichkeiten hast oder auch Alternativen hast. Und das ist etwas, wo ich ganz viel auch zu jungen Menschen rede, wo ich ihnen immer wieder sage, es ist wichtig, dass ihr Träume habt, dass ihr euch etwas wünscht. Das heisst aber nicht unbedingt, dass das immer gerade umgesetzt werden kann. Um sich einen Traum zu erfüllen, muss man etwas tun dafür. Klar, man muss unterstützt werden vom Umfeld, das ist ganz wichtig, aber man muss selber etwas, und man muss Geduld haben. Und der Weg ist halt manchmal steinig, geht um Ecke rum. Aber wenn man nachher dann irgendwann mal merkt, und ich bin dann später beim Behindertensport an diversen Paralympics, also Olympische Spiele für Menschen mit Behinderung gewesen. Ich bin in Sydney gewesen, bin in Nagano gewesen, bin in Lillehammer gewesen, in Atlanta, überall umeinander. Ich habe dort für grosse Zeitungen arbeiten, für Radiostationen, alles im Fernsehkommentar abgegeben. Ich bin tatsächlich mit 35 irgendwo dort gelandet, wo ich mir immer gewünscht habe. Ich bin Sportreporter. Sicher vielleicht nicht 1:1 wie jeder andere, aber das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Man kann die Einschränkungen oder Grenzen annehmen, aber mit denen arbeiten, oder? Also es darf nicht irgendwo gerade aufgeben, das ist wichtig. Und darum, ja, ich kann heute machen, das, was ich gerne mache und das, was ich das Gefühl habe, ich kann auch etwas erreichen damit.
Ich habe mir die Frage aufgeschrieben, hat es einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie am liebsten aufgehittet? Oder, ich habe mir auch eine Frage aufgeschrieben, stellt sich irgendwann die Situation fast so ein, dass man sagen kann, es ist normal. Sind zwei Gegensätze, wenn ich Sie spüre, aufgehen, haben Sie sicher nicht. Aber hat es das mal gegeben? Oder können Sie heute auch sagen, ja, nein, irgendwann eben hat das umgeschränkt und ich habe es einfach angepackt?
Ja, das ist, möchte ich gar nicht abstreiten. Es gibt auch in meinem Leben hat es Momente gegeben, wo ich angestanden bin und wo man sich selber den Staat schwer von hinterfragt. Und du manchmal auch nicht halt aus erster Perspektive wieder siehst. Das soll jetzt wirklich kein blöder Spruch sein, aber ich bin nicht als Nationalrat geboren, oder? Oder sind sie auch mein familiäres Umfeld, also vom Sozialstatus her, hat jetzt nicht zwingend darauf hingewiesen, dass ich jetzt irgendwo mal eine politische Karriere überhaupt, man will ein Mensch mit einer Behinderung in der Politik, oder was braucht es da überhaupt, oder so weiter. Das ist ja alles ein Prozess, wo stattgefunden hat. Ich habe auch mal, wie andere Menschen auch, da müssen mal die schmerzvolle Erfahrung gemacht, dass ich den Job verloren habe. Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen ist ja in der Medienlandschaft nicht ganz unüblich. Da fragst du dich dann schon auch, warum oder wie geht es weiter. Und da machst du dann wirklich die Erfahrung. Du hast viele gute Freunde und alle wissen davon. Und keiner interessiert es wirklich. Oder macht etwas dafür, dass du mich wieder glaubst, dass das wieder weitergeht. Und da musst du schon den inneren Glauben haben, den Halt haben, um mit so Situationen zu leben. Behinderung selber, da habe ich glaube eingangs ja heute schon Morgen schon gesagt, das war eigentlich nie ein Grund für mich selber oder mein Leben in Frage zu stellen.
Sie machen gerade den Übergang. Ich habe ein weiteres Bild mitgenommen, wo Sie im Nationalratssaal sitzen und den Abstimmungsknopf drücken. Für mich sinnbildlich, Sie sind ein Mann mit, wenn man es jetzt nennen will, Beeinträchtigung oder Behinderung, aber Sie sind voll am Drücker. Sie geben Gas. Woher holen Sie die Energie und die Kraft, um das so zu leben?
Frage mich selber manchmal. Nein,
normal ist es ja nie.
Da weiß ich eben nicht, ob man das also so kann sagen. Sie verwendet manchmal viel den Begriff normal oder nicht normal. Ich weiß nicht, ob man das immer so kann, super abgrenzt. Das Leben ist auch weder ein Wunschkonzert, noch gibt es immer nur das Schwarz oder Weiß. Woher hole ich meine Kraft? Das ist ganz sicher mal aus der Überzeugung heraus, dass ich im Leben nicht allein bin. Der Glaube ist für mich ein ganz, ganz ein wichtiges, stützendes Element. Natürlich, das geht noch in den Bereich von der Jugendphase hinein, habe ich mir auch die Frage gestellt, warum habe ich mit meinen Eltern auch immer wieder besprochen. Warum hat es jetzt gerade mich getroffen? Also meine Mutter hat ja während der Schwangerschaft vom Arzt das Medikament, sogenannte Contogan verschrieben bekommen. Hat sich mal die Frage gestellt, warum hat es gerade mich getroffen? Da kann man dann auch wieder relativieren, wenn es jetzt 10'000 Opfer gegeben in der damaligen Zeit. Also man ist ja nicht allein. Also es ist bin nicht nur allein, wo es drauf geht, aber ja, die Frage stellst du dann an, und ist das gerecht? Und dann kommt natürlich die interessante, ich sage es jetzt doch aus, einmal Auseinandersetzung mit der Glaubensfrage oder mit Gott. Wie hat Gott das denn überhaupt zulassen? Also kann doch Gott gar nicht wollen, dass so etwas passiert. Das ist für mich ganz ein interessantes Feld, um mir immer wieder selber Gedanken machen. Muss im Leben jede Frage beantwortbar sein? Das scheint und das andere, für mich ist die Begegnung mit Gott und die Auseinandersetzung ist für mich eben auch eigentlich immer wieder die Möglichkeit, den Sinn in meinem Leben zu erkennen. Und den Sinn sehe ich bei mir wirklich zu zeigen oder zu leben mit einer Behinderung, mit dieser Situation. Ich denke dann auch immer, jeder Mensch hat ja mit seiner Lebenssituation zu leben. Und sein, bei mir ist vielleicht da noch zusätzlich, dass ich in meinem Leben sehe, auch andere Menschen aufzeigen, man kann mit einer Behinderung leben. Also man kann nicht nur leben, man kann sau gut leben. Also ich sage wirklich da heute Morgen, ich bin glücklich. Ich bin mit dem Leben zufrieden. Ich bin aber vor allem dann zufrieden, wenn ich anderen Menschen Mut machen kann, ihnen Kraft geben oder sie unterstützen. Ich behaupte gern heute, dass ich vielleicht sogar privilegiert bin im Leben, dass ich dann den Sinn vom Leben so spüre und wahrnehme. Ich will aber nicht, das ist mir ganz wichtig, dann nicht so in einem missionarischen Ton heute machen oder auch im Sinn, also ich bin nicht der, der jetzt überall umeinander predigt, alle können glücklich sein und für alle ist alles gut. Ich spüre einfach, also, ich nehme in meinem Leben vieles wahr, wo mir verhilft, auch das Glück zu spüren. Das ist ja heute fast ein bisschen schwierig, wenn man selber sagt, man sei glücklich. Also, dann stimmt ja schon wieder fast etwas nicht. Oder? Nein, aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich und habe aber auch eine Aufgabe. Also ich bin nur glücklich, wenn ich merke, ich habe eine Aufgabe und an der kann ich arbeiten und an der möchte ich täglich arbeiten. Also Menschen, die Unterstützung brauchen, die einen ehrlichen Support brauchen, dass ich denen etwas geben kann und mich in die Politik einbringen. Ich möchte aber auch anderen in der Politik etwas einbringen. Also ich bin nicht nur Sozialpolitiker. Das ist ganz wichtig.
Sie finden im Glauben an Gott Sinn von Ihrem Leben, wo Ihnen hilft? Wo, oder haben Sie ein Beispiel, wo Ihnen der Glaube ganz besonders konkret eine Hilfe ist?
Sie können sich sicher vorstellen, in der Politik muss man manchmal ganz schwierige Entscheidungen auch treffen. Man muss für sich selber den Weg finden. Wer unterstützt man, wie unterstützt man? Und, dass einfach jedem klar ist, Gott nimmt mir die Entscheidungen nicht ab. Also die muss ich selber treffen. Aber ich spüre immer, wie ich mich dann kann, so wie in eine innere Ruhe begehen und dann wirklich das Gefühl haben, mal, du bist nicht allein. Du wirst drei, weil jede Entscheidung hat ja auch Konsequenzen und denen muss man es auch bewusst sein und mit denen muss man dann auch leben und muss ja auch können verantworten, wo man trifft. Oder? Und dass man dann, ja, also für mich sind so ganz, ganz, ganz spezielle Begegnungen, und ich schon ein paar Mal jetzt auch erfahren oder so im Umfeld von politischen Entscheidungen, unter anderem, aber auch im Alltag immer wieder mal, und das ist so. So innere Ruhe und Stärke und fasziniert mich und macht meinen Glauben immer eigentlich stärker. Und ich würde aber auch die Werte, die aus dem Glauben rauskommen, sind mir auch wichtig, dass ich meine tägliche Arbeit, auch meine politische Arbeit, kann mit einbringen. Also, auch wirklich ehrlich zu sein, offen zu sein, vielleicht auch mal unbequem zu sein. Da muss man die einen Satz von Ihnen nicht korrigieren, was Sie mal gesagt haben. Also Ehrlichkeit vor Höflichkeit, vielleicht kann man beides verbinden miteinander. Dann ist dann die Politik nicht schlecht.
Haben Sie eine Begebenheit, wo Sie Gott besonders tief haben können erfahren?
Ich möchte ganz bewusst nicht auf irgendein Ereignis oder eine Begebenheit reduzieren. Nein.
Haben Sie,
das ist auch sehr persönlich geworden.
Haben Sie Situationen erlebt, wo Sie mit Gott gehadert haben?
Ich versuche eben, oder in meiner Beziehung zu Gott, sind wir viel mehr eben auf Augenhöhe miteinander. Also für mich ist nicht allein das Allmächtige, Übergeordnete und darum habe ich nicht die Phasen, wo ich denke, jawohl, eben wieso hat Gott jetzt dann zugelassen, oder ich kann Gott Krieg zulassen. Da frage ich dann eher, wie können wir das machen, dass wir kriegen miteinander? Was für eine fehlende Verantwortung gegenüber der Natur und der Umwelt haben wir manchmal? Oder die Gleichgültigkeit, die sich heute in der Gesellschaft immer mehr anfängt, wieder entwickeln. Oder die Entsolidarisierung auf gewissen Ebenen. Da würde ich dann allerletzt irgendwo Gott anhängen, das sind wir Menschen. Und wir sollten eigentlich von Gott und dem, was er ausstrahlt, lernen und das in uns aufnehmen und das in unserem Alltag mit ihnen nehmen. Also da denke ich, den habe ich eher mit uns Menschen.
Okay, danke. Gibt es ein Rezept oder ein Tipp von Ihnen an uns, zum Dranbleiben in der Beziehung mit Gott?
Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, Gott sollten wir im Alltag wahrnehmen, nicht nur ausschließlich am Sonntag oder am Samstag in einer Kirche oder in einer Gemeinschaft. Ich finde es schön und wertvoll, also das würde ich da nicht in Abrede stellen, aber Gott ist immer bei uns. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann haben wir auch, finde ich, eine andere Beziehung zu ihm.
Sie sagen jetzt Gott mit in den Alltag nehmen. Bei Ihnen sind es gesagt 40% Nationalrat, ist das etwa?
Ja, inzwischen ein bisschen mehr.
Also ein grosser Teil von Ihrem Alltag ist das Leben als Nationalrat. Wie ist es denn so weit gekommen, dass Sie Nationalrat geworden sind?
Ich habe nach dem Volkswirtschaftsstudium an der Uni Konstanz habe ich für mich entschieden, dass ich in den Journalismus zurückgehe. Ich habe zwar wichtig und gut gefunden, eine solide Grundausbildung im Bereich Wirtschaft zu machen, aber ich habe etwas beruflich machen, das mit Menschen zu tun hat. Und als Journalist sind sie gefordert, ja, jeden Tag mit Menschen, mit ihren Themen auseinandersetzen. Das ist etwas, was mich sehr gereizt hat. Ich habe dann mit der Zeit natürlich auch über politische Themen geschrieben, weil das mit dem Sport, irgendwann hat man da mal durch die Phase, dass man nur über Sport schreibt. Weil der Ball bewegt sich immer gleich.
In der Politik nicht.
Nein, schon ein guter Name. Nein, auf jeden Fall. Ich habe dann irgendwo gespürt, wo ich auch politische Aufträge habe, dass es eigentlich zwar spannend ist, über Themen, politische Themen zu schreiben, aber irgendwann ist, habe ich dann von der Molly will mitgestalten, mit Einfluss nehmen können. Da wäre dann doch nochmal eine Spur wertvoll und ich bin dann Zöttlingen im Gemeinderat gewählt worden und bin dann, wie mit dem bereits erwähnt, dritte Jahr im grossen Rat, also im Kantonsparlament gewesen. Ich habe dort die schöne, wirklich sehr schöne Aufgabe dürfen wahrnehmen als Grossratspräsident. Ist ganz speziell gewesen, weil ich bin eigentlich, wenn man jetzt auf Gesamthorizont, das war genau Mitte von meiner politischen Karriere gewesen. Sehr oft ist ja da so ein Amt, wo man verliehen bekommt, wenn man so als Abschiedsgeschenk oder wenn man einem zeigen will, das wäre jetzt den Zeit, um langsam zu gehen. Das haben sie bei mir nicht wollen, also beziehungsweise ich habe das nicht wollen. Und dann hat man gespürt, ja, jetzt wäre vielleicht nochmal eine andere Ebene. Vor allem, weil ich meine, das ist klar, Behindertenpolitik ist ein Thema, das mich stark beschäftigt. Die Lebensbedingungen für Menschen mit Beeinträchtigungen in unserem Land stabilisieren und punktuell auch wirklich zu verbessern, das ist bei mir ein Anliegen. Das versteht auch jeder und ist auch berechtigt und notwendig. Das sieht man an der heutigen Situation. Ich bin die einzige Person mit einer Behinderung, die momentan im Bundeshaus ist, also sowohl Ständerat wie Nationalrat. Also, ich bringe auch immer so der Vergleich, also wenn man weiß, also bewusst ist, in unserer Schweizer Bevölkerung sind rund 17% Menschen, die ein Handicap haben. Natürlich, da ist alles dabei, oder? Von psychischer Behinderung über Rollstuhlfahrer oder Verhör- und Sinnesbehinderung. Und zwar einfach 17%, meine Herren, Entschuldigung. Ich bin halt gewöhnt, dass man sonst vor allem Frauen einmal zuhört. Nein, und dann komme ich auch immer, dass 17% sind euch dessen bewusst. Dann sage ich, also da wären noch manche Parteien froh, wenn sie 17% hätte, oder? Er hat jetzt schon mal gesagt, ja, also rechnet doch mal aus, wenn ihr das nächste Mal wieder Bundesratssitz verteilt. Also bevor dann noch die CVP im zweiten Sitz überkommt oder jemand anderes, kommen dann noch die Menschen mit Behinderung dran.
Ich habe mir das aufgeschrieben. Wann ist der richtige Moment für die Bundesratskandidatur?
Gut, nachdem wir jetzt Schaffhauser nicht haben wollen.
Oder muss zuerst Schaffhauser und Thurgau kann fusionieren, dass dann gleich mal noch einen gibt.
Nein, also das ist unbestritten. Wir Nordostschweizer, wir müssen beim nächsten Mal, wenn es einen freien Sitz gibt, das hat jetzt aber nicht mit meiner Person zu tun, wenn wir schauen, dass wir auch in der Regierung vertreten sind. Also, das finde ich schon ganz zentral wichtig. Also, man sagt ja immer, das heisst ja in der Bundesverfassung, man sollte die Landesgegend sollte gut vertreten sein. Also, fair vertreten sind und wir sind nicht vertreten.
Und für Sie können Sie mal ein Thema sein?
Wissen Sie, Herr Hallauer, das muss nicht für mich ein Thema sein, sondern für die anderen.
Aber wenn
es eins
werden
will. Nein, da würde ich also ja nirgends hier gut lesen.
Nein, ist gut. Sie sind jetzt im Nationalrat, wir können wieder auf das zurück. Was ist Ihr grösstes Erfolgserlebnis bis jetzt im Nationalrat?
Was mir ganz wichtig ist, und das ist schon relativ früh ist das passiert, ist die Diskussion über die IV-Revision 6b gelaufen. Dort hat man Sparüberlegungen gehabt, was ich sicher noch nachvollziehen konnte, weil man ja eine Sanierung von der IV anbringen, also Sanierung nicht um der Sanierung willen, sondern dass man das Sozialwerk für die Zukunft sichern kann. Davon kann ich nachvollziehen und das ist auch ganz wichtig. Aber wo man dann hat wollen, den Schritt einleiten, dass man gesagt hat, Man will die Rente von Menschen mit einer schweren Behinderung kürzen für die Sanierungsübung. Das ist mir zu weit gegangen und da habe ich mir gedacht, nein, das ist auch unserer Schweiz nicht würdig. Also irgendwo muss es auch Grenzen geben. Und ich bin wirklich relativ frisch im Rat und habe dreimal Abstimmungen im Nationalrat zu dem Punkt gewonnen. Ist völlig überraschend gekommen. Ich habe der eigenen Partei böse auf den Deckel bekommen. Ja. Weil die haben das nicht so vorgesehen ursprünglich. Ich habe auch aus Kreis von der FDP und auch der SVP Stimmen bekommen, die mit dieser Übung nicht mitmachen wollten. Letztlich ist das Gesamtanzahl Stimmen, die entscheidend ist. Also, aber es hat man doch irgendwo gezeigt, ja, also man muss manchmal doch noch wachrütteln. Dass man den Leuten aufzeigt. Und es war ganz, ganz spannend gewesen, mitzuerleben, wie durch mich oder meine Präsenz oder wie ich mit meinen Argumenten im Ratssaal, wie man den Leuten bewusst das Thema überhaupt mal hat können bewusst machen. In Bern wird vieles ein bisschen, verständlicherweise auch oberflächlich entschieden. Also, die Leute haben nicht die tiefen Kenntnisse in den einzelnen Geschäften. Und ja, und dann halt, wenn dann mal jemand sagt, ja komm, da kann man doch streichen. Mein Vater kommt dann immer die ganze Diskussion über Missbrauch und dieses und jenes. Und dann sagt, hört doch auf, also bei Menschen mit einer schweren Behinderung überhaupt nur das Wort Missbrauch zu verwenden, ist sowas von daneben. Oder? Wir wissen, wo Strukturen Probleme haben, aber dort, wo es nicht sind, dort sollte man einfach mal aufhören mit der Hetzerei. Dort, wo es Probleme sind, dort muss man sie aber bekämpfen und nicht einfach bewirtschaften, das Thema. Dort muss man wirklich konkret hingehen und Alternativen anbringen. Oder? Dass man da dort gelungen ist, es ist so ein ganz spezielles Gefühl, natürlich Stolz auf der einen Seite, aber Dankbarkeit und komme ich doch gut eben wieder auf die Beziehung zu Gott und Vertrauen darauf, ich habe mich können einsetzen, da musst du auch etwas aushalten dabei, weil du eben in verschiedenen Zeitungsinterviews bin ich auch attackiert worden, da hat man mir vorgeworfen, ich denke, man kann sich mit Behinderung in die Diskussion reinbringen und damit können wir denke ich auch fast nicht Nein sagen. Aber dann haben sie gesagt, das ist Unsinn. Da bin ich dann sehr enttäuscht gewesen und dann gesagt, das ist Unsinn, weil schauen wir mal unser Parlament an, wir haben Juristen, wir haben Ärzte, wir haben Bauernvertreter, die kämpfen auch für ihre Anliegen. Das stellt niemand in Frage. Einfach zum Relationen sehen.
Im Parlament, ich weiß nicht, ob ich richtig gerechnet habe, sind 246. Sie sind eine davon. Die wichtigsten oder die verantwortungsträgenden Leute aus unserem Land. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um?
Ich bin ein bisschen zurückhaltend, wenn ich von anderen rede oder wie die das machen. Ich kann nur versuchen, für mich zu sagen, für mich, das sage ich ganz offen, ist nicht die Parteimeinung am wichtigsten, sondern ich fühle mich nach meinem Gewissen verpflichtet. Und das Gewissen ist auch das Resultat von diesen Begegnungen mit Gott. Also, wie kann ich etwas richtig sagen? Ich möchte aber ganz klar sagen, auch wenn man verantwortungsvoll politisiert oder da will, macht man manchmal Fehler, man tut auch Fehlschätzungen machen. Das gehört dazu. Ich merke aber aus der Erfahrung, dass es wichtig ist, dass man einfach ehrlich dazu steht. Die Leute verzeihen einem viel mehr Fehler, wie man meint. Natürlich, wenn sie immer nur falsch liegen, dann nicht. Aber man kann auch mal etwas falsch machen und im Nachhinein sagen, ja, da habe ich anders gedacht damals, aber das ist eine falsche Überlegung. Punkt. Und dann ist das Thema nämlich durch und dann ist man wieder offen und kann man wieder weiterarbeiten. Ist schon teilweise eben auch das große Glück, dass die unsere Schweizer Politik nicht so schnell schafft.
Okay, dann würde noch helfen, wenn das zu schneller wird.
Nein, ich meine, es relativiert sich ja sehr oft. Also,
in der Politik gibt es oft Probleme, wo die Lösungen auf den Tisch kommen, wo es fast nicht gibt. Also wir sollten sparen und niemand will. Oder aktuell Flüchtlingsthematik, ein scheinbar unlösbares Problem oder gibt es aus Ihrer Sicht einen Lösungsansatz?
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Politiker nicht einfach nur schwarz oder weiß einmal aufzeigen. Wir neigen ein bisschen dazu, uns schnell auch hinter Lösungsantwort zu verstecken, die sagt, da können wir nichts machen. Was die Leute ja wichtig finden und was ich auch sehr wichtig finde, dass man versucht, Alternativen aufzuzeigen, dass man verschiedene Wege können anschauen kann. Bei der Flüchtlingsthematik, da denke ich mir ganz wichtig, dass man auch mal sich immer wieder Gedanken macht, woher das Ganze kommt, also dass man, wie sich das entwickelt hat. Und da muss ich sagen, da dürfen wir nicht ganz unkritisch sein, oder müssen wir kritisch sein. Ich meine, die Wohlstandsunterschiede, die Gerechtigkeitsunterschiede, was alles auf dieser Welt gibt, die sind ja nicht von heute auf morgen gekommen. Ist etwas, was mich ganz stark beschäftigt. Andererseits ist man heute ja in einer globalisierten Welt, wo eben nicht mehr einzelne Staaten eigentlich Probleme selber lösen können oder beifeln. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich jetzt gerade, wenn sie die Flüchtlingsproblematik haben, falsch, wenn man angeht und sagt, wir nehmen keine, oder einzelne Länder sagen, wir nehmen, jetzt wollen wir nichts mehr damit zu tun haben. Die Lösung funktioniert nicht. Es funktioniert aber auch nicht, wenn ein kleines Land wie die Schweiz das Problem allein wollen lösen oder möglichst viel Flüchtlinge wird Platz bieten. Das ist auch nicht die Lösung. Ich würde wirklich den Weg gehen, bestreiten, dass man Mittel einsetzt am Ort selber, dass man dort gezielt unterstützt. Aber dann müssen wir uns bewusst sein, da gibt es nicht zum Nullbetrag. Also in dieser Thematik gibt es gar nichts mehr, was uns nichts kostet. Das ist eine riesige Herausforderung, die wir haben. Ich verstehe durchaus die Ängste und die Befürchtungen von verschiedenen Leuten sehr stark. Andererseits, wir haben auch eine menschliche Verantwortung, die wir in dieser ganzen Thematik wahrnehmen müssen. Da sind wir gefordert. Und Patentlösung, das wissen Sie genau. Die kommen Sie von mir nicht über die. Da müssen wir auch die politischen Realitäten sehen. Das ist ja die ganze Thematik Europa-Frage, wo stehen wir, wie steht die Schweiz? Ich wohne in Kreuzlingen, kenne also die Verhältnisse auch mit der Nachbarschaft hier rum, wo einerseits wo man sich abgrenzen möchte, andererseits aber doch auch die Zusammenarbeit möglich sein muss. Also, für uns sind in Kreuzlingen die Konstanzer sind nicht in erster Linie Deutsche, sondern sind Nachbarn. Das muss man sich auch bewusst sein und dann auch können handeln.
Ist mir bewusst gewesen, dass Sie höchstwahrscheinlich keinen konkreten Lösungsansatz haben auf das Thema, oder ich wäre überrascht gewesen, aber ich wäre keine Überraschung. Wir verlassen das Bundeshaus. Sie machen ja noch vieles mehr. Sie nennen sich Journalist, Dozent, Sie fördern Vereine und so weiter. Können Sie uns da noch kurz einen Einblick geben, was noch alles im Leben von Christian Lohr passiert, wo nichts mit dem Nationalrat zu tun hat? Oder ist alles nur ein Hilfsmittel für den Nationalrat?
Also da kann ich Sie gerade beruhigen. Ich bin wohl einer der unabhängigsten Bundesparlamentarier überhaupt. Ich habe kein Verwaltungsratsmandat. Ich bin zwar in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, habe aber keine Beziehungen zu Krankenkassen oder anderen Organisationen. Ich hätte die Anfrage getan, jetzt nach der ersten Legislatur. Haben die aber alle abgelehnt. Die haben auch keine Wahlbeiträge aus irgendwelchen Kreisen so angenommen, ganz bewusst nicht. Weil, mir ist es wichtig, können frei zu handeln und frei zu entscheiden. Und, heisst aber nicht, dass ich für Gespräche mit allen Seiten. Das gehört zu meiner Arbeit. Oder? Was mache ich, wenn ich nicht in Bern bin oder wenn ich mich nicht mit der Politik beschäftige? Es passt ja zu mir eben, als begeisterter Sportler habe ich mich natürlich früher auch für den Behindertensport eingesetzt. Bin 15 Jahre lang Präsident vom Schweizerischen Dachverband, das war Plussport. Bin natürlich im Verband immer noch sehr verbunden und weiß die Arbeit sehr zu schätzen, wo der Verband oder die über 80 Sportgruppen um das ganze Land verteilt sind, machen. Behindertensport ist für mich etwas sehr, sehr Wertvolles, weil es schafft Menschen mit Einschränkungen, ihre Lebensqualität zu verbessern, ihr Selbstbewusstsein zu fördern, die körperlichen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die sie haben, zu stabilisieren oder sogar noch zu verbessern. Ich denke, das ist sehr, sehr wertvoll. Und mir gefällt auch das Umfeld mit vielen engagierten Leuten, die da mitmachen. Ich finde das großartig. Und dann hat eben der Behindertensport ist ein guter Brückenbauer. Man kann eben auch Sport miteinander betreiben, also Behinderte und Nichtbehinderte. Und zwar ganz auf eine natürliche Art und Weise. Und, ist interessant, eigentlich der Behindertensport ist viel besser integriert, wie sonst vielleicht die ganzen Behinderten-Themen sonst in der Gesellschaftspolitik. Aber im Sportbereich sind wir viel weiter. Sport muss man nicht erklären, Sport tut man treiben.
Okay. Hallo, wir haben nachher noch einen Teil, wo auch noch das Publikum zum Zug kommt. Darum kommen wir da schon langsam ans Ende. Zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, haben Sie einen Wunsch oder eine Vision für unser Land in Bezug auf Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung?
Da habe ich in der Tat, und zwar denke ich, wenn man das Historische anschaut, ist die Unterstützung, Förderung, Begleitung von Menschen mit einer Behinderung ist traditionell gewachsen als etwas aus einem fürsorgerischen Denken heraus. Das hat seine Berechtigung gehabt, das war auch wichtig und wertvoll gewesen, früher, denke ich. Wir haben da, aus dem aus sind da die verschiedenen sogenannten Pro-Organisationen entstanden. Also man hat Fürsorge, man hat Obhut für Menschen mit Behinderung, man schaut zu ihnen. Das ist etwas, wo in der historischen Entwicklung sicher gut war, ohne irgendwelche Abstriche. Ich denke, heute möchte ich einfach, dass man Menschen mit Behinderung, Menschen mit einem Handicap, aber noch bewusster wahrnimmt als Menschen, die selbstbestimmt, stärker selbstbestimmt leben möchten. Wo sich auch selber in die Gesellschaft mehr einbringen können, wo ein Zusammenleben, ein offenes, ein ehrliches Zusammenleben auch zu einer Selbstverständlichkeit wird. Menschen mit einer Behinderung werden manchmal unterstellt, die fordern nur oder dieses oder jenes. Es sind Ansprüche, die ich berechtigt finde, wo man hat. Es sind Bedürfnisse, wo nicht einfach irgendwo dahergeholt werden. Wichtig ist, von dem, was ich jetzt rede, das hat nichts mit Geld zu tun. Das hat mit der Grundhaltung zu tun. Also ich bin jetzt heute nicht da, um zu sagen, ja, die einzige Lösung, um Menschen mit einer Behinderung besser integrieren oder im Schluss zu einer Inklusion zu kommen, wäre jetzt, dass man einfach mehr Rente zahlt. Also das ist keine Aussage von mir, die Sie so gehört. Oder? Sondern ich möchte die Lebensbedingungen verbessern. Das ist eben nicht immer alles am Geld orientiert.
Sie sprechen unsere Grundhaltung an und das ist auch das, was jeder Einzelne da kann mitnehmen kann, unabhängig vom Budget. Danke vielmals, Herr Lohr. Wir machen jetzt nochmal eine Pause. Greifen Sie zu, schenken Sie ein und nutzen Sie die Zettel, die Sie haben auf dem Tisch, notieren Sie da, wo aus Ihrer Sicht unbedingt nochmal angesprochen werden. Zum Wohl miteinander.
Unsere Gesellschaft tut immer künstliche Normen setzen, immer stärker. Und an denen orientieren wir uns. Und viele Menschen sind mit dem überfordert. Viele Menschen haben heute auch keine Orientierung mehr und auch keine Orientierungshilfe. Der Glaube wäre so eine Orientierung.
Eine Frage scheint mehrere Leute zu beschäftigen. Wir sind ja hier unter uns als Männer. Thema Sexualität, Umgang mit Lustgefühl.
Natürlich auch ein Mensch mit einer Behinderung hat das Bedürfnis nach Sexualität, nach Zärtlichkeit, nach Berührung, nach wahrgenommen werden. Das ist echt ein Thema, wo mich auch beschäftigt, das mich auch immer wieder herausfordert. Es tut weh, wie eine Gesellschaft das zu einem Non-Thema macht. In dem Punkt fühle ich mich als Mensch und auch als Mann nicht ernst genommen.
Danke. Ihr Handeln, ihr habt es erfahren heute Morgen, ist prägt von Ihrem christlichen Glauben. Wie pflegen Sie Ihren Glauben?
Ich nehme einerseits regelmäßig an Veranstaltungen in einer Kirchengemeinde teil. Sie hat viele sogar noch verwundern. Ich bin nicht katholisch, ich bin reformiert und trotzdem in der CVG. Nein, da muss man es präzisieren, eben nicht trotzdem. Es ist für mich der richtige politische Rahmen. Ich bin ein Wertepolitiker, der sich für den Umgang mit christlichen Werten in unserer Gesellschaft, in unserer Politik einsetzt. Das ist das eine. Ich bin seit 30 Jahren, man ist selber kaum glauben, bin ich jetzt Mitglied der Evangelischen Synode vom Kanton Thurgau, und wir sind auch auf dieser Ebene noch einbringen. Ich kann immer wieder, aber nicht jeden Sonntag in Kirche. Und da mich aber eigentlich täglich wirklich in Ruhephase in der Beziehung mit der Gegend mit Gott mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich mit dem irgendwo hausieren würde und sagen würde, ich tue dreimal am Tag beten, oder das ist für mich zu persönlich. Also, das sind meine persönlichen Begegnungen.
Ja. Wie viel Einfluss soll denn überhaupt Politik auf die Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung in unserer Gesellschaft nehmen? Kann es auch zu viel sein? Braucht es eine Quotenregelung? Das sind so Fragen, die kommen. Wie sehen Sie das? Gibt es eine Grenze oder braucht es mehr konkrete Sachen?
Wir brauchen konkrete Vorbilder oder Vorbildmaßnahmen. Also, das ist zum Beispiel bei der Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung. Da brauchen wir Vorbilder am richtigen Ort. Also, das brauchen Unternehmen, die zeigen, dass sie es machen und wie sie es machen. Und da wird wirklich viel Positives und gut geleistet. Aber über das wollen wir auch reden, da wollen wir aufzeigen. Es muss aber auch in der Politik muss Leute geben, für gewisse Sachen einfach wirklich auch einstehen und glaubhaft einstehen. Weil was für mich einfach immer noch viel zu viel gemacht wird, das wird so ein bisschen um den heißen Brei herumgedreht, die Verantwortung sich gegenseitig zuschieben. Wenn man gerade die verschiedenen IV-Revisionen in den letzten Jahren anschaut, da hat man ein grosses Ziel gehabt und man hat sie teilweise auch grossartig verpasst.
Okay. Ein anderes Thema, das ist wieder rein politisch. An Sie die Frage: Haben Sie Angst? Müssen wir uns Angst machen um die Islamisierung von unserer Schweiz?
Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich schaue, unsere Gesellschaft, unsere Schweizer Gesellschaft, auch mit ihren christlichen Werten als klug stark hat, dass man allfällige Herausforderungen in diesem Bereich entgegenwirken können. Beziehungsweise entgegenwirken in dem Sinn, dass wir auf der einen Seite schon auch lernen, mit Mitbürgern, mit dem islamischen Glauben zusammenzuleben. Auch eine Offenheit beweisen, aber nicht an unseren Grundwerten anfangen zu zweifeln oder dass wir die nicht in Frage stellen. Das wäre falsch, das wäre ganz klar falsch. Also, da würde ich mich auch einsetzen, dass man die Kontrolle über uns selber eigentlich nicht verliert.
2% der Bevölkerung besitzt über 50% vom Vermögen. Gibt es da einen Ansatz aus Ihrer Sicht, der dem entgegenwirken kann?
Das ist schwierig. Man muss ja immer sehen, wie die Vermögen stand gekommen sind. Das ist auch sehr unterschiedlich. Aber die gerechtere Verteilung auf der Welt ist absolut dringlich, weil sonst werden die Spannungen immer noch grösser und dann passieren genau solche Entwicklungen wie der Migrationsfluss, den wir haben momentan.
Eine ganz konkrete Frage: Wie bedienen Sie den Laptop, PC? Können Sie Telefonnummern wählen? Wie viel CA haben Sie überhaupt, die Sie einsetzen können?
Ich mache ja alles mit dem rechten Fuß und einerseits vor allem der Daumen und der zweite Finger, wo ich für einsetze. Ich bediene iPad, iPhone und so weiter. Eigentlich, ja, gut, bin froh, dass die Touchscreen, wie man so schön da jetzt heute gibt, das macht es einfacher. Wir haben vorher ein bisschen kritische Bemerkungen über die Amerikaner gemacht. Apple ist, da möchte ich an dieser Stelle aber trotzdem mal sagen, die Firma, die durch ihr Gerät am konsequentesten auch behindertengerecht macht. Okay. Aber nicht, dass ich ein Fan jetzt bin, vor allem was die Amerikaner machen, aber man muss so etwas auch mal sagen. Oder?
Und heben Sie bitte Ihren Zeichen Sorge.
Wieso denn? Ja.
Die letzte Frage noch. Sie haben es gerade erwähnt, der innere Frieden. Was heisst das für Sie?
Der innere Frieden heisst eigentlich dem durchaus auch in den letzten 4-5 Jahren gestiegenen Erwartungsdruck können irgendwo gerecht werden, aber mich selber zu bleiben. Mich selber zu spüren auch noch, was wann möchte ich oder wie möchte ich etwas. Ich spüre den inneren Ausgleich auch dann, gerade wenn ich mich für Menschen mit Beeinträchtigungen einsetze, wenn ich dort die verschiedenen Bedürfnisse, die da sind, und man muss immer wieder bewusst sein, wir reden von Menschen mit einer Körperbehinderung, wir reden von Menschen mit einer psychischen Behinderung, mit einer Sinnesbehinderung, das sind ganz verschiedene Themenbereiche, die zusammenfallen. Wenn man jedem mit seinen Bedürfnissen irgendwo kann gerecht werden oder entsprechen oder mehr entsprechen, und wenn ich da kann dazu beitragen, dann gibt mir da auch ein inneres gutes Gefühl oder einen inneren Ausgleich. Ja, da bin ich, jetzt ganz ehrlich, ganz mal ehrlich sein, aber da ist mir noch ganz etwas, da erfahren Sie etwas ganz Tiefes aus mir rein, das ist die, mit diesen Erwartungen und diesen Hoffnungen, es sind ja viele Hoffnungen jetzt auch verbunden von Menschen, von betroffenen Menschen, denen können gerecht werden, dass mich da nicht irgendwann mal erdrückt, oder? Sondern dass ich das in dem kann standhalten kann. Auch mit der Art, dass ich da weiterhin mit Optimismus und Zuversicht nach außen kann. Und auch glauben, an mich selber kann auch glauben. Und immer wieder kann glauben, dass ich nicht allein bin in dieser Aufgabe.
Danke vielmals, Herr Lohr. Sie haben gesagt, Sie sind ehrlich gewesen. Ich glaube, das haben wir dürfen erleben. Danke vielmals, haben wir dürfen so Einblick haben in Ihr Leben als Christian Loh. Und schön, dass Sie hier angekommen sind. Danke vielmals. Es bleibt mir noch darauf hinzuweisen, dass es auf dem Tisch Spendentöpfe hat. Die sind da dazu gedacht, dass man etwas reintun kann. Und 15 Franken braucht es, damit der Anlass einfach so überhaupt kann starten kann und auch nächstes Jahr wieder darf erfolgen. Und wir handhaben es wie immer, dass das, was Sie darüber aus einlegen tun, das kommt in einem Projekt zu gut. Wir haben uns das mal als Team dürfen entscheiden für ein Projekt und wir haben ein Projekt Plus Sport gewählt, wo der Herr Lohr uns gerne noch rasch ein, zwei Sachen dazu sagen tut.
Plus Sport führt in der ganzen Schweiz verschiedene Lager durch Sportcamps, wo Menschen mit einem Handicap während der Woche, während zwei sehr intensive Unterstützung brauchen, wo sie aber auch sehr viel erfahren und für ihren Alltag mitnehmen, wo sie Sportarten begegnen, wo sie neue Sportarten begegnen. Und das empfinde ich als etwas sehr Wertvolles. Ich möchte aber, wenn Sie eine Spende geben, eigentlich den Wunsch äußern, dass Sie dann nicht im Sinn von einfach, ja, jetzt tue ich eine gute Tat, sondern dass Sie das Gefühl haben, ich tue etwas Gutes unterstützen. Ich hoffe, Sie haben die Differenz rausgehört.
Danke vielmals auf jeden Fall für das alles, was Sie einlegen tun. Es bleibt mir auch noch ganz besonders zu danken für die Räumlichkeiten, die wir hier haben dürfen, vom Wohn- und Pflegeheim Sohn Matt. Auch für die, die mithelfen, damit einrichten. Auch den Kaffee, der immer warm da ist. Danke vielmals. Danke auch allen, die sonst in Form von Gaben oder Spenden hier mithelfen. Unter anderem auch der Wein und weitere Sachen, die einfach dazukommen. Danke vielmals. Das macht es möglich, dass auch der Männerfrühschoppen nächstes Jahr wieder stattfinden darf. Eine weitere Info ist noch, dass man den heutigen Morgen kann als Podcast auf der Homepage von der Chisjona Alau herunterladen kann. Für die, die gerne nochmal wollen, wie ihr Eindrücke einlassen aus dem Leben von Christian Lohr. Und somit wären wir am Schluss. Und Herr Lohr, wenn ich Sie noch darf, zum Schlusswort auffordern auf ihrer Homepage steht echt stark für uns. Was können Sie zu diesen drei Worten uns mitgeben, wieder zurück heim in den Alltag?
Also die Worte sind nicht einfach so entstanden, sondern die haben mit meinem Wahlkampf zu tun, wo ich ja glücklich überstanden habe, letzten Herbst. Wir wollten eigentlich den Leuten den Christian Lohr präsentieren, wie er ist. Also nicht etwas Künstlers, echt. Können Sie heute vielleicht selber entscheiden. Ich glaube, ich bin echt gewesen. Stark. Stark, das hat eigentlich zwei Gründe, warum ich das aufgeführt habe. Das eine ist, ich fühle mich stark, weil ich breit werde, weil ich von vielen Menschen breit werde in der Politik, aber auch im Alltag. Das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man Stärke spürt und die kann auch weitergeben. Der zweite Grund ist, ich wollte auf unserem SVP-Regierungsrat stark ein bisschen wollen. Eins mit auf den Weg geben. Er ist nicht allein stark. Und dritte, für uns, das ist mir das Hauptanliegen am Ganzen. Ich denke, mein Engagement, die Art, wie ich lebe, die möchte ich eben nicht auf mich und mit meiner Behinderung reduzieren, sondern ich möchte eigentlich für uns in einer Gesellschaft leben, wo ich etwas bewegen kann.
Danke vielmals.